Grüß Gott, mein Name ist Elmar Busse. Ich gehöre zur Gemeinschaft der Schönstatt-Patres und bin Familienseelsorger. Jesus hat zu seiner Zeit für Unruhe gesorgt. Er hat provoziert. Er hat unerhört Neues verkündet. Und manchmal war es gar nicht mal der Inhalt, sondern die Art, wie er etwas sagte, die die Menschen wachgerüttelt hat. Markus erwähnt extra, und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Kein Wunder, dass sich die Meinungsführer, die sich die Deutungshoheit über alles anmaßten, von Jesus bedroht fühlten. Was macht man in solchen Fällen? Man lockt jemanden in die Falle. So ging es zum Beispiel auch dem italienischen Kandidaten für das Amt des Kommissars für Inneres und Justiz in der EU, dem Universitätsprofessor Rocco Buttiglione. 2004 wurde er von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments befragt zu seinen Ansichten über Familie und andere Werte. Er machte deutlich, welche persönlichen Ansichten er habe, aber als jahrzehntelanger Parlamentarier könne er unterscheiden zwischen seiner Glaubensüberzeugung und den Gesetzen, die er zu verteidigen und anzuwenden habe. Trotzdem fanden Sozialisten und Liberale ihn untragbar für jeden EU-Posten. Kommen wir zurück zum biblischen Text. Jesus erweist sich als der schlagfertige Argumentierer, nicht nur hier. Als eine ertappte Ehebrecherin zu ihm gezerrt wird und man ihn, der mit seinem Reden über Barmherzigkeit die Gesetzeslehre genervt hatte, in eine Falle locken will, sagt er: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Johannes 8,7. Als nach der Tempelreinigung die hohen Priester ihn zur Rede stellten, mit welchem Recht er das tue, antwortete er mit einer Gegenfrage: Ist die Taufe des Johannes von Gott oder von den Menschen? Die Ältesten drücken sich um die Antwort und sagen: Wir wissen es nicht. Jesus darauf: Dann sage auch ich nicht, in wessen Vollmacht ich das tue. So in Matthäus 21-27. Es wäre wohl zu wenig, wenn wir dabei stehen blieben und uns daran freuen würden, wie Jesus seine Gegner austrickst. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Diese Aufforderung Jesu zielt darauf hin, nicht alle Bereiche durcheinander zu werfen und alles in einen Topf zu schmeißen. Die Lehraussage des Zweiten Vatikanischen Konzils betonen das ausdrücklich, dass in rein weltlichen Angelegenheiten bei gleicher Gewissenhaftigkeit man zu unterschiedlichen Urteilen kommen kann. Dass es im sogenannten christlichen Abendland zu einem Aufschwung der Naturwissenschaften und in Folge auch zu einem Aufschwung der Technik gekommen ist, lag genau in dieser Entgöttlichung der Natur. Weil sie nur Geschöpf und nicht Gott ist, können wir sie erforschen und gestalten. Genauso ist es mit der Politik und der Wirtschaft. Sie ist menschengemacht und die Regeln können sich ändern. Christen sind immer kritische Staatsbürger, weil es unter Menschen immer wieder trotz aller guten Gesetze zu Ungerechtigkeiten und Einseitigkeiten kommen wird. Wenn Papst Franziskus schreibt, diese Wirtschaft tötet, dann ist das keine Grenzüberschreitung in dem Sinne, dass er seine moralische Autorität als oberste Stimme der Katholiken missbraucht, um den Ökonomen gute Ratschläge zu geben. Nein, zum christlichen Glauben gehört auch das Nachdenken über das Menschenbild und das Gemeinschaftsbild, also die christliche Soziallehre. Und wenn der Papst die verheerenden Folgen eines ungebremsten Gewinnstrebens brandmarkt, dann tut er das im Namen der notleidenden Menschen. Gebt Gott, was Gottes ist, kann nicht bedeuten, dass wir uns auf den Kirchenraum zurückziehen und uns als Christen nur um Frömmigkeit bemühen sollen. Wir dürfen und sollen uns gesellschaftlich engagieren. Dass die Kirche aus schlimmen Erfahrungen gelernt hat und für Priester das Berufsverbot Politiker erlassen hat, macht die Eigenständigkeit der beiden Bereiche deutlich. Ein Priester kann nicht den Vertrauensbonus, den er als Priester genießt, mit hinübernehmen in die Politik. Aber das ist wohl auch eher eine Versuchung in Lateinamerika als hier in Deutschland. Andererseits freue ich mich, dass im Katholikenrat der Erzdiözese Politiker aus allen demokratischen Parteien vertreten sind. Ich meine, wir sollten das heutige Evangelium auch zum Anlass nehmen, um uns bei Gott und bei den Menschen zu bedanken, dass wir in diese demokratische Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben.